Hier ist eine Halbzeit mit einem neuen Angebot für diese Woche. Mein Name ist Vollfuß. Heiko Osti Ostendorp ist auch da. Osti, was haben wir auf der Karte heute?
Ich bin noch leicht zahngeschädigt, daher muss ich mich einmal erstmal sortieren.
Wir haben Zähne auf der Karte.
Wir haben sehr viele, sehr, sehr wenige Zähne leider auf der Karte.
Nicht mehr alle, aber doch einige.
Wir haben natürlich ein alles überragendes Thema. La Pulga, der Flo scheint den FC Barcelona zu verlassen. Wir werden darüber reden, wohin möglicherweise, ob es möglicherweise nur ein Spielchen ist, was er dort mit seinem Club treibt. Wir reden natürlich über den Trippelsieger, den alles überragenden FC Bayern München. Und wir reden auch über Jogi Löw, der zurück ist, samt seiner kompletten Entourage und des Aufgebots für die nächsten Länderspiele im September.
Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht.
Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorp.
Hallo und herzlich willkommen da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Halbzeit mit einer weiteren Folge nach dem Triple der Bayern. Mit dem Mann, der dabei war. Lobito Wolf.
Ja, ich war dabei. Ich war dabei. Ich war hautnah dabei.
Servus Wolf.
Servus. Hallöchen. Ossi.
Wie geht's dir?
Gut, sehr gut, sehr gut.
Gut gelandet?
Ja, ich bin wieder zurück im Alltag.
Weg. Hast du den Pott mitgenommen?
Ich habe den Pott mitgenommen, ja. Ich vermisse den Blick auf die Turbinen und Kühlaggregate. Vermisse ich wirklich sehr. Also das ist mir dann doch ans Herz gewachsen.
Also, hast du eine Bewertung schon geschrieben?
Das Hotel war okay. Also das ist jetzt wirklich, eignet sich hervorragend für so einen Wochenend-Städtetrip, ne? Mhm. Es ist eher ungeeignet für einen 14-tägigen Sommerurlaub.
Wo man du warst dann, ja auch nicht im Urlaub. Ne?
Eben. Also ja. Insofern bin ich nicht derjenige, der sich beklagt. Ganz im Gegenteil. Es waren ereignisreiche und sehr besondere, dann doch 11 Tage.
Ja, erzähl mal so ein bisschen.
Mit dem maximalen Erfolg am Ende. Ja, es war jetzt mein insgesamt 8. Champions League Finale und es ist dahingehend outstanding, als dass es das erste Champions League Finale war, wo man in der Stadt eben nicht merkte, dass da ein sportliches, fußballerisches Großereignis passiert, wo man es auch im Stadion, also auch dem Stadion nicht auf den ersten Blick angesehen hat, dass es so ist. Und doch ist das ein Finale, an das man sich immer erinnern wird, weil die äußeren Umstände einfach so unglaublich besonders waren. Mit halt kleinen Anekdötchen am Rande, haben wir ja auch im Podcast drüber geredet. Ich bin mit den Bayern-Oberen eingeflogen. Der Austausch mit den Münchnern, die Zusammenarbeit während des Turniers war hervorragend. Ich habe viel Zeit in meinem Zimmer verbracht mit Blick auf einen Innenhof. Also wenn du so einen Blick hast fürs Technische, der mir ja durchaus nicht fremd ist, dann ist das ein ist das ein Eldorado. Ja, mit Patrick Wasserzieher auf der Poolnudel, auf der Dachterrasse, auch besondere Momente mit den Kollegen, ja, und dann eben Hansi Flick, der genau 35 Spiele brauchte, 35 Pflichtspiele für das Triple.
Also, das ist schon Wahnsinn, ne?
Ja.
Das ist schon Wahnsinn. Also da muss man wirklich sagen, was der Kollege da hingezimmert hat mit der gleichen Mannschaft, wir haben es schon mal thematisiert, die vor einem Dreivierteljahr noch 1-5 in Frankfurt verloren hat und an der sich eigentlich nicht viel geändert hat, ne?
Ja.
Diese Serie hinzulegen. Hut ab, kann man nur den Hut vorziehen. Am Ende auch der verdiente Champions League-Sieger, glaube ich, auch wenn es im Finale sehr, sehr eng war und auch hätte anders ausgehen können.
Es war halt ein Finale, ne? Also
ja,
das,
genau.
Es gibt keine B-Note. Also Finals musst du gewinnen. Schluss. Das ist es. Also wenn sie jetzt die Sterne vom Himmel gespielt hätten und hätten verloren, hätte jeder gesagt, in Schönheit gestorben. Aber das Halbfinale gegen Lyon war schon ein nicht untypisches Halbfinale. Also solchen Spielen sieht man halt an, dass es jetzt um die Wurst geht. Dass es halt noch ein sehr kleiner Schritt ist bis zum ganz großen Erfolg und dass eben jede Menge dranhängt. Und da kriegen die einen zittrige Füße und die anderen haben einen Weltklasse-Torwart, also Weltklasse ist in dem Fall wirklich eine maßlose Untertreibung. Jetzt muss man aufpassen, dass man hier die weiß ich, irdischen Gesetzmäßigkeiten nicht verlässt, aber dass Manuel Neuer, und das haben wir ja auch im Rahmen dieses Podcasts immer wieder besprochen, halt einfach ein außergewöhnlicher Torhüter ist. Ich, in aller Bescheidenheit, kann von mir sagen, dass ich auch in Zeiten, wo viele gezweifelt haben, gesagt habe, natürlich wartet Jogi Löw auf Manuel Neuer, weil es ein außergewöhnlicher Torhüter ist. Und in solchen Spielen zeigt das.
War das für dich der entscheidende Faktor am Ende?
Am Ende, es geht ja am Ende geht's um Kleinigkeiten. Es geht um die letzten Stellen hinterm Komma. Und wenn du halt einen Torhüter hast, ich fand, Tuchel hat das gut formuliert, dann ist es fast Wettbewerbsverzerrung, wenn du so einen Torhüter hast. Also das ist sicher ein bisschen, es ist ein bisschen übertrieben oder zugespitzt, aber halt wirklich sehr schön formuliert. Also du brauchst halt denjenigen, der vorne im entscheidenden Moment das Tor macht, und du brauchst im Zweifel denjenigen, der hinten im entscheidenden Moment das Gegentor verhindert. Und die Bayern hatten beides.
Absolut. Also dass Coman das Tor macht, hat natürlich auch eine gewisse Ironie.
Ja.
Der ehemalige Pariser sozusagen.
Ja. Und Flick halt das, also auch dass Flick in dem Fall das richtige Näschen hat, weil es eigentlich keinen Grund gab, Perisic wirklich wegzulassen. Aber er hat halt ein Bauchgefühl gehabt und lag damit richtig. Das zeigt, was er für ein Gefühl hatte für diese Mannschaft. Und auch für jeden Einzelnen, wenn du siehst, wie sie sich nachher gefreut haben. Also ich habe auch schon Bayern-Feierlichkeiten gesehen. Da habe ich mich gefragt, sag mal, ist hier was passiert gerade eben?
Ja. Habt ihr
gerade was gewonnen? In dem Fall war es wirklich eine aufrichtige und ungekünstelte und nicht durchchoreografierte Freude. Und das
ich finde vor allen Dingen, wenn ich dich da nochmal unterbrechen darf, ne? Ich finde, du hast es vor allen Dingen den Jungs angemerkt, die das Ding noch nicht geholt hatten.
Ja, aber du hast es auch denen angemerkt, die es schon geholt haben, wo es dann drum ging, Boateng und Müller, wo schon gezweifelt wurde in der deutschen Fußballöffentlichkeit, ob die es noch drauf haben und zeigen durften und zeigen konnten, dass sie es sehr wohl noch sehr gut drauf haben. Und dass sie im Zweifel in der Lage sind, auch die größten Titel noch zu holen. Und ich habe es im Zuge der Berichterstattung das ein oder andere Mal gesagt, also es muss einer Nationalmannschaft unwahrscheinlich gut gehen, wenn sie es sich erlauben kann, auf Thomas Müller zu verzichten.
Ja.
Ich
war dabei bei der ersten Pressekonferenz mit Jogi Löw nach 10 Monaten mittlerweile ohne Länderspiel. Gab es das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich.
Ja.
Auch unglaublich, muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Und da ging es natürlich auch nochmal um die Personalien. Boateng, Müller und wir haben es rauf und runter diskutiert. Ich glaube, das können wir kurz halten. Du hast mit Sicherheit recht, dass es der Nationalmannschaft gut gehen muss, wenn man auf die Leute verzichten kann. Dennoch war ich mir auch von Anfang an sicher, dass Jogi Löw nicht die Rolle rückwärts machen wird. Er hat das auch nochmal begründet, dass Thomas Müller natürlich zum Beispiel auch jemand ist, der sehr viel Raum einnimmt, ne? Gar nicht negativ gemeint, sondern der einfach präsent ist, der viel Platz beansprucht innerhalb eines Teams, einer Mannschaft. Und den will er halt den Jungen geben. Die haben den Umbruch eingeleitet und irgendwie wäre es auch aus meiner Sicht nicht konsequent, wenn er da jetzt zurückgehen würde. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass Thomas Müller auch derjenige ist, den diese Mannschaft, also wenn wir von der Nationalmannschaft reden, am ehesten, auf den sie am ehesten verzichten können.
Thomas Müller.
Ja. Weil ich der Meinung bin, dass du da so viel unterschiedliche Qualität hast, dass du den nicht zwingend brauchst.
Klingt
arrogant, aber ist meine Meinung.
Ich bin komplett anderer Meinung, weil ich finde wirklich auf Thomas Müller in der Verfassung kann man nicht verzichten. Meiner Meinung nach ist es so, dass, also nach meinem Verständnis, sollten die besten Spieler eines Landes in der Nationalmannschaft spielen und es ist am Bundestrainer daraus, ein schlagkräftiges Ensemble zu formen. Thomas Müller gehört mit Sicherheit dazu und deshalb kann ich es nicht nachvollziehen. Aber es ist jetzt halt so. Also wenn es die Situation erfordert, denke ich, wird Jogi Löw trotzdem Größe zeigen. Und wenn sich dann Kai Havertz, Gott bewahre, beispielsweise schwerer verletzen sollte, dann wird er sicher nochmal darauf zurückgreifen. Jetzt geht er seinen Weg weiter und es ist auch okay. Also das ist.
Aber du hast vielleicht noch eine Sache dazu, weil ich finde, wenn du Nationaltrainer bist, hast du schon musst du auch das große Ganze im Blick haben. Also sprich, ein bisschen perspektivisch denken, ein bisschen an die Entwicklung der Mannschaft denken. Es stehen jetzt 3 Turniere in kürzester Zeit an. Ja. Du musst was aufbauen und ob du dann wirklich immer die 23 Besten holen musst, bezweifle ich zum Beispiel. Also ich glaube, dass du diejenigen brauchst, die am besten zusammenpassen. Ja. Gerade bei einem Turnier, glaube ich, ist es wichtiger. Und das hat die Vergangenheit auch oft genug gezeigt. Ich glaube nicht, dass bei der WM 2014 die 23 besten Deutschen dabei waren, tatsächlich. Sondern ja. da waren die 23 dabei, die am besten zusammengepasst haben. Ja. Das hat sich am Ende bewahrheitet. Hätte auch schiefgehen können, aber nachher ist man immer schlauer.
Ja, total. Er muss die Entscheidung vorher treffen. Also ich respektiere das und kann das auch vollumfänglich akzeptieren. Ich kann es jetzt im Fall von Müller, kann ich tatsächlich nicht verstehen. Aber das ist Lirum Larum. Also Thomas Müller, denke ich, ist jetzt nicht unglücklich darüber, gerade in der Phase, während vollgepackter Wochen dann mal ein paar Tage frei zu haben, wenn sich die Nationalmannschaft irgendwo vor Geisterkulisse, weiß ich nicht, in irgendwelchen Nations League oder
gegen die Ukraine
oder sonstigen Krawallspielen verausgaben muss. Denke, gleiches gilt auch für Jerome Boateng. Also
ja, die Belastung ist natürlich jetzt nochmal ein anderes Thema. Die ist extrem krass jetzt, ne? Also noch krasser als sonst. Ich habe durchgerechnet, Bayern hätte jetzt, wenn sie im DFB-Pokal weiterkommen, bis zum Jahresende in 103 Tagen 26 Spiele.
Ja.
Bis Weihnachten.
Ja.
Dann ist eine Woche Pause und Anfang Januar geht es wieder los. Und hinten dran kommt dann noch eine EM. Also ja. Das ist schon ein Brett, was die Jungs, die in den großen Clubs spielen, sprich international dabei sind, bei den Nationalmannschaften dabei sind, was die noch vor sich haben. Alleine der DFB hat noch 8 Länderspiele jetzt, ne? Das ist echt.
Bis Weihnachten?
Ja, 8 Länderspiele. Die haben jetzt 2 im September, 3 und dann jeweils 3 im Oktober und November. Jogi Löw, muss ich gleich übrigens noch eine Anekdote erzählen, ja. War eine ganz lustige Pressekonferenz. Hat das auch grenzwertig genannt, das Programm, und deshalb ja jetzt auch auf die Bayern verzichtet, was ich zum Beispiel für eine sehr kluge Maßnahme halte.
Ja.
Er hat dann auch erzählt, er hat mit den Spielern telefoniert, Kimmich und Goretzka und Co. haben überraschenderweise gesagt, sie hätten tierisch Bock, sie würden sofort kommen, Nationalmannschaft sei immer was Besonderes, aber das vielleicht auch noch im Rausche der Nacht und der Ereignisse von Lissabon.
Aber Sonne und Strand sind auch gut, mal für eine Woche.
Sind auch gut, genau. Ja. Also ich glaube, denen tut's gut, jetzt auch mal durchzupusten. Ich glaube, dass es auch gut tut für mit Blick auf die EM, dass diese Jungs, also sprich Goretzka, ja. Kimmich, ja. Gnabry jetzt so ein Pott mal gewonnen haben, so ein Endspiel mal gewonnen haben.
Absolut.
Weil das hilft einfach auch von der Rübe her, ne? Wenn du weißt, du kannst die großen Spiele auch gewinnen, und auch der DFB-Pokal ist ein großes Spiel, braucht man nicht drüber reden, aber Champions League ist halt nochmal was
anderes. Nein, es geht schlicht um den internationalen Vergleich, um die Tatsache, genau. Dass du wirklich in dem Moment und in den Spielen hast du es ja wirklich, du hast das Gefühl, die ganze Welt schaut zu. Es ist halt an dem Tag das weltweit größte Sportereignis und es ist halt im Vergleich immer noch, also es ist das größte Fußballvereins-Sportereignis der Welt. Und das kriegst du schon als Spieler auch mit. Und diesem Druck halt standzuhalten und da erfolgreich durchzugehen, das hilft für die Nationalmannschaft zweifellos. Also das hast du ja auch die 13er-Generation bei den Bayern,
richtig,
die dann ein Jahr später Weltmeister wird. Das ist so. Also es ist nie so, dass Finale Normalität werden, aber es hilft, das gute Gefühl, solche Spiele, wo so viel Druck drauf ist, eben gewinnen zu können.
Ich gebe noch mal einen ganz kurzen Abriss, Wolf, von der Nacht oder wie war es? Waren Fans vorm Stadion?
Waren Fans am Hotel? Ich war am Spieltag selbst nicht mehr in der Stadt. Mir wurde berichtet, dass so 30, 40 Bayern-Fans offenbar angereist sind, die einfach nur der Mannschaft nah sein wollten. Gleiches galt für Anhänger von Paris Saint-Germain, weil es gab ja überhaupt keine Möglichkeit, auch nur irgendetwas oder irgendeine Chance ins Stadion zu kommen. Es standen dann auch ein paar hundert, wobei da waren auch Portugiesen dabei, standen also rund um dieses Stadio da Luz bei der Einfahrt der Busse. Und mehr war es im Grunde nicht. Also wenn ich mich an das Verkehrschaos erinnere, vergangene Saison am Wanda Metropolitano in Madrid,
ja, wo
also die Autobahnen
ja,
außenrum, ja. Also wo hier Steven Gerrard und seine Freunde, Steven Gerrard war bei uns Studiogast im Vorlauf, der musste 2 Kilometer über die Autobahn zu Fuß gehen, um pünktlich zum Interview zu erscheinen. Und seine Frau auf den 18er Schraubstollen hinterher über den brüllend heißen Asphalt.
Also, und es war wirklich brüllend heiß.
Ja, absolut. Die haben dann Bilder geschickt auch von dort, wo du dir denkst, mein lieber Mann, und hier fährst du ans Stadion, steigst aus, kriegst Fieber gemessen, gehst rein, setzt dich hin und dann, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, zu einem großen Ereignis. Ja, hast du wirklich Fieber, das war stark. Ja, am Tag vorm Spiel hatten sie bei mir 32,7 gemessen. Der Karlauer grasierte, this is the opposite of Corona. Cold as a dog nose.
Habt ihr dem Namen gegeben? Wie, was ist denn das Gegenteil von Corona?
Ich weiß es nicht.
Desperados.
Ja.
32,7 ist stark.
Ja, 32,7 ist wirklich
stark. Dass du auch in Richtung Eisvogel tendierst.
Ja, nur der hat, man muss dazu sagen, dass der Mann vom portugiesischen Roten Kreuz, der hat alles gemessen, nur nicht in meine Richtung. Also der hat das Thermometer in Richtung kalten Stahl gehalten. Und ich bin mit meiner Rübe kurz vorbeigelaufen. Das waren also 32,7.
32,7.
Ja, die Temperatur hatte sich dann wieder normalisiert auf 36,5 am Spieltag.
Ja, okay, ah. Okay. Ja, verrückte Zeiten. Also wenn mir jemand gesagt hätte, dass sowas möglich ist vor einem Jahr, ne? Dem hätte es einen Vogel gezeigt, genauso wie andere Ereignisse, die man in der Fußballgeschichte wahrscheinlich niemals hätte vorhersehen können.
Ja, aber auch wie schnell man sich oder auch die Fußballöffentlichkeit sich an Geisterspiele gewöhnt. Wenn du an den April zurückdenkst und dieses erste Spiel, was Borussia Dortmund in Paris gemacht hat, wo niemand da war, wo du sagtest, um Himmels Willen, wie soll das denn gehen? Rhein-Derby, Gladbach gegen Köln, also gespenstisch, ne? Das, so kann man das nicht machen. Und ja, irgendwie hat sich das den neuen, man hat sich den neuen Verhältnissen angepasst und du vermisst die Zuschauer mit jeder Sekunde des Spiels. Aber wenn ich jetzt von mir als Kommentator ausgehe, da spielen 11 gegen 11 Fußball und die Qualität ist außergewöhnlich gut. Außergewöhnlich gut. Das heißt jetzt nicht, dass wir in Zukunft ohne Zuschauer spielen. Ganz im Gegenteil. Aber es ist irgendwie, man passt sich dann ein Stück weit an.
Ja, die Spieler offensichtlich ja auch, ne? Mhm. Also es,
die von also kompletter Ablehnung plötzlich jetzt umgeschwenkt sind auf in Richtung Akzeptieren, in Richtung Normalität. Das wird uns ja
das
noch ein Stück weit. Ein Stück weit begleiten und sich dann auf die neue Situation einfach bestmöglich einstellen. Also ich kann mich an kein wirklich schlechtes Spiel erinnern, wo man irgendwie sagt, naja, da hätten jetzt aber Zuschauer geholfen. Ich bin mal neugierig, wie es dann in die neue Saison geht, wenn wir so erster, zweiter, dritter Spieltag sind, wo es halt nicht zielgerade ist, wo du nicht das Ziel vor Augen hast, die Ziellinie, den großen Pokal, whatever, wie es sich da verhält. Ob es
du meinst da, bei den Schwarzbrot-Spielen?
Ja, ob es da mitunter Längen gibt, ob es mitunter zäh wird. Oder, ich meine, die Bayern werden gejagt. Die müssen im Prinzip von der ersten Sekunde an dann wieder liefern nach 2 Wochen Pause. Dortmund scheint in exzellenter Verfassung zu sein. Also da zeichnet sich zumindest jetzt wieder so eine Art Titelrennen ab. Zumindest mal eine Theorie.
Auch
Leipzig, finde ich, hat total für Furore gesorgt. Die Halbfinalteilnahme war tipptopp. Paris Saint-Germain war eine Nummer zu groß, das darf es aber auch sein, ne? Weil da ganz andere Invests nochmal getätigt wurden, weil da auch auf einer ganz anderen Ebene nochmal abgeliefert wird. Also da darf RB an Grenzen stoßen, finde ich. Und auch die werden versuchen, sich weiterzuentwickeln in Richtung europäische Spitze. Also das wird sicher spannend. Mal gucken. Also wie es sich mit der Qualität und mit dem Unterhaltungswert der Spiele verhält dann am Anfang der neuen Saison.
Ja, was ich gerade noch sagen wollte zu dem Thema, was man im Fußball nicht voraussehen kann für verrückte Dinge. Das wäre, wenn du gesagt hättest, Schalke wird nächstes Jahr Meister, hätte ich ungefähr genauso realistisch befunden wie Barcelona spielt nächstes Jahr ohne Lionel Messi. Was ist da los, Wolf?
Ich habe keine Ahnung. Also das ist ja, also das kam ja jetzt alles so im Verlaufe der vergangenen Woche dann sehr überraschend. Also man hat, denke ich, auch im Bayern-Spiel schon gesehen, das war bei ihm dieses Ergebnis und dieses Erlebnis war für ihn ein Schlag auf die Hauptsicherung. Das muss man sagen. Und er hat ja, und das kennen wir ja auch aus der argentinischen Nationalmannschaft, dann aus dem Affekt heraus trifft er manchmal Entscheidungen, die er dann ein paar Wochen später wieder zurücknimmt. Deshalb sehe ich das alles noch mit Vorsicht.
Ach echt?
Ich finde...
Ich meine, er hat seine Kündigung geschickt, ne?
Also, ja, aber das ist ja ein besonderes Verhältnis. Ja, er ist auch offiziell aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und dann auch wieder ganz offiziell eingetreten. Also erstmal zeigt, dass dieses Ergebnis hat Spuren hinterlassen. Und das ist ja total nachvollziehbar. Also man hat auch von oben, von der Zuschauertribüne oder vom Kommentatorenplatz aus noch die sogenannte Messi-Kuhle im Dalus gesehen, wo er während des 8:2 gestanden und gestaunt hat. Ja, also wart ab. Also es ist ein mega Invest, diesen Spieler zu verpflichten. Er ist auch schon 33. Es ist Lionel Messi, keine Frage. Was jetzt als allererstes mal passiert ist, dass der FC Barcelona mal alle Hebel in Bewegung setzt, um es dem Superstar nochmal richtig nett zu machen. Und das meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich für ihn persönlich, sondern das meine ich auch mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft. Weil das ist sicher die unmissverständliche Aufforderung von Messi an Barca: Wenn ihr wollt, dass ich bleibe, dann müsst ihr jetzt hier ein Ding hinstellen, das mir zeigt, wir können in den nächsten 2-3 Jahren die Champions League gewinnen und verlieren nicht gegen den Champions League-Sieger 8:2.
Ja, das also ist eine, ich finde es eine total interessante These, die du da aufstellst, weil also was man jetzt so aus Spanien hört, für die Kollegen ist das Thema ja durch. Du glaubst, vielleicht will er auch nur den Club unter Druck setzen.
Ja, also bitte nur das eben in die Gedankenmodelle. Die Überlegungen spannend. Einfach mit einzubeziehen, weil, also natürlich, jetzt kommen die Scheichs, der Scheich ist der Scheich, das ist klar, und er bleibt auch der Scheich, auch nach einem verlorenen Finale oder nach einem überraschenden Aus, aber die werden jetzt erstmal hier alle Sparschweine schlachten und mal gucken, was die Kriegskasse hergibt, also wie weit man die Grenzen des Financial Fair Plays dehnen kann, ohne dass etwas passiert. Also... Vielleicht versucht man erneut mit einem Formfehler der UEFA zu kalkulieren, um das 3 Milliarden Invest Messi dann irgendwie durchzuprügeln. Oder versucht es dann mit einem Jugendspieler zu verrechnen, der in die andere Richtung geht.
Der genauso heißt.
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Ja, absolut. Also.
Also was glaubst du,
das wird passieren.
Lass uns die Optionen mal durchgehen, Wolf. Ja. Was glaubst du? Also
welche Clubs ja, können ihn bezahlen? Es können nur Oligarchen oder Scheichclub oder der FC Schalke. Das ist der Vater von Max Meyer sagt: Komm, das war so schlimm, was ich damals gemacht habe. Hier ist er, bitte.
Ich hole dich ab in Lambo von einem Pleiteclub.
In der bezahlte Lambo hole ich dich ab und liefere dich an die Geschäftsstelle. Das ist natürlich möglich. Nein, also es muss ein Club sein, Größenordnung. Paris Saint-Germain, Manchester City, Abramovic wird sicher ein Wörtchen mitreden, FC Chelsea. Dann, was macht
die
so
Italiener?
Ja, was macht so ein Verein? Juventus Turin, denke ich, kann man ausschließen mit Cristiano Ronaldo.
Stopp. Also der Gedanke ist ja, alleine schon drüber nachzudenken, ist ja, da läuft einem ja schon das Wasser im Mund zusammen.
Es läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Aber ich meine, beide, so ehrlich muss man sein, agieren getreu dem Motto, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das schließt es aus, auch wenn es reizvoll wäre. Ich glaube, beide zusammenzuführen gelingt dann David Beckham mit Inter Miami im Jahr 2048, wo der 53-Jährige und der 52-Jährige Ronaldo und Lionel Messi dann
mit so einem Bart,
einem riesen Vollbart durch die MLS flügen. Das wäre denkbar. Nein, also das Inter Mailand, glaube ich, ist mit dem Investorenkonsortium, ist, was haben die Chinesen, glaube ich, ne?
Ja.
Also das sollte möglich sein. Das sind die Optionen. Vier, fünf Optionen.
Wenn du sagst, du schließt, was ich übrigens teile, Juve aus, so schade ich es finde, weil ja, der Gedanke ist wirklich einfach zu geil.
Ja.
Zu sagen, Neymar und Messi in einem Team wiederum, könntest du dir vorstellen?
Neymar und Messi könnte ich mir vorstellen, ja, weil sich beide mögen und weil beide auch schon zusammengespielt haben.
Also es ist Pep, der Gedanke, ist auch naheliegend,
ja,
logischerweise.
Ja.
Ne? Die haben auch den ein oder anderen Kreispokal schon mal beim Hallenmasters schon mal.
Absolut, Cup geholt. Da steht der ein oder andere Zinnteller von einem lokalen Turnier, steht da in der Vitrine. Nein, auch Sportdirektor bei Gristein, also bei Manchester City. Das ist durchaus denkbar. So.
Das ist ja das große Problem, was man hört von den Kollegen, zumindest aus Spanien, die da deutlich näher dran sind als wir, ehrlicherweise. Eins der großen Probleme mit Bartomeu hat Messi das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Jetzt hat der Kollege Koeman zum Amtsantritt erstmal den Messi-Kumpel Suarez rasiert. Ich glaube, das dann alles in der Mischung mit diesem 8:2, was du angesprochen hast, dem ist einfach die Hutschnur geplatzt.
Ja, absolut. Ich, ne? Also ja. Wirklich wahr. Das ist das, was da jetzt auch an Politik hinter den Kulissen, was ja keiner von uns so richtig nachvollziehen kann,
ja,
wo ja ganz wilde Spekulationen kursieren, wer da wo mitmischt und bei Aufstellungen und so weiter mitmischt und bei Transfers. Es ist erstmal ein Zeichen, so Freunde, stopp, ihr könnt jetzt erstmal machen, was ihr wollt, aber ihr müsst wissen, meine Personalie steht auf dem Spiel. So, das ist ein Zeichen. Also, Koeman kann jetzt nicht wie ein Wildgewordener da durch den Kader flügen und sagen, du bist raus, was fährst du für Auto, du bist raus, was fährst du für Auto, du bist auch raus. So, das funktioniert nicht. Jetzt, Abidal ist ja sofort zurückgetreten, beziehungsweise wurde sofort, es sind 2021 sind auch Präsidentenwahlen, das ist in Barcelona immer besonders, das sind zwei Menschen, die wirklich Wahlkampf führen.
Ja, da passiert auch immer was.
Und die
was,
auch
ne?
versuchen, also, ihre Mitglieder ja, mit Transfers zu überzeugen. Ja. Jetzt wissen wir aber auch beide, dass Barca finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Ne?
Ändert sich natürlich in dem Moment, wo jemand 700 Millionen für Messi überweist.
Ja, absolut. Also das ist, du bist sofort schuldenfrei und kann nur es abbezahlt. Ne?
Ja. Und ein gutes Abendessen ist auch noch drin.
Ja, genau. Und es ist noch wirklich eine warme Mahlzeit. Vielleicht nach jedem Training die Gulaschkanone. Also das ist... ja, also, aber es wird... Es wird... Barcelona wird super interessant. Es wird super. Es wird sicher gesprochen. Die sprechen sicher mit anderen Clubs. Aber es ist für mich noch längst nicht klar, dass Messi Barcelona verlässt.
Wir spinnen ja rum. Wir sind ja auch, der Podcast
ist. Wir sind auch Spinner. Ne?
Wir sind ja auch. Das geht raus an alle Spinner.
Ja. Es gibt nur einen, der es jetzt schon weiß. Nur einer weiß es jetzt schon.
Und es ist nicht der Scheich.
Es ist nicht der Scheich. Es ist Fipsi. Fipsi küsst die Kanone, weiß es.
Er weiß wahrscheinlich auch schon mehr.
Ja, er weiß alles. Er weiß, wie die Gemengelage sein wird.
Erhältst du einen, also muss sich ein Club wie der FC Bayern in so einem Moment zumindest 3 Sekunden mit Lionel Messi beschäftigen? Oder ist es völliger Quatsch?
Naja, also grundsätzlich von der sportlichen Dimension her ist Bayern sicher ein Club, der in Frage kommt. Also auch für den Spieler, wenn er so nachdenkt. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Und man muss so ehrlich sein, er ist so ein außergewöhnlicher Spieler. Es gibt einfach nicht viele Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass sich Bayern wirklich ernsthaft damit beschäftigt, weil die gucken sich den Kader an und sagen, Gnabry, Sané, Müller, Perisic vielleicht. Ja, müssen wir noch überlegen, ob wir den machen, aber vielleicht, sehr wahrscheinlich machen wir ihn. Coman, also uns zum Champions League. Ja, es reicht, wir sind auch gut, wir sind gut besetzt. Lewandowski wird Weltfußballer. Ich habe mit dem Infantino telefoniert, das wird gut.
Das wird
sehr wahrscheinlich laufen. Also, für welche Position? Also, nicht ernsthaft.
Aber auch da. Es ist einfach zu groß und wie du sagst, es sind auch nur zu wenige Clubs, die in Frage kommen, als dass die Clubs, die in Frage kommen, sich nicht zumindest einmal mit dem Gedanken beschäftigen müssten. Ne? Dafür ist die Nummer einfach zu schmackhaft.
Ja.
Also musst du ja einfach sagen, klar muss Pep sich darüber Gedanken machen, klar muss Bayern sich darüber Gedanken machen. Klar
City muss, wird sich ganz sicher darüber Gedanken machen. Also ja. Manchester City, das ist, nur wir reden über das größte Rad im Weltfußball im Moment. Also das ist, ja. Größer geht nicht, Männer, größer geht nicht. Das ist, das musst du musst es finanziell gewuppt bekommen und dann muss auch, dann guckt der Scheich verträumt seinen Rembrandt an der Wand an und sagt, soll man machen? Was sagst du? Was glaubst du? Also das ist ja, wäre ja dann auch so ein perspektivisches Invest. Ist es möglich, den in Marketingmaßnahmen für, weiß ich nicht, für die Emirate mit einzubauen? Also das gehört ja dann mit dazu. Auch davon musst du ihn ja überzeugen, letztendlich. Ist es ein Spieler, und das musst du dir überlegen, für Alltägliches in der Premier League, also für Crystal Palace und für Fulham und
geil, Messi bei Fulham.
Ja, das muss man sich sehr gut überlegen. Also auch so ein Club wie Manchester City. Das ist ein Mega-Invest.
Ja, und es ist in der Tat natürlich nochmal spannend zu sehen, wie Barcelona, wenn du einer Mannschaft das Herz rausoperierst,
absolut,
nach 20 Jahren,
ja.
wie du dich da neu aufstellst. Ne? Also das ist ja wirklich, alles in diesem Club ist Lionel Messi. Das ist, du wischst einmal feucht durch und musst jetzt genau komplett neu anfangen. Also
ja.
Vom sportlichen Wert, vom
Aushängeschild. Wenn die Trainingsspiel machen, dann ist Messi der Einzige, der kein Leibchen anhat. Ja? Also, weil der ist Zielspieler für beide Mannschaften.
Das ist so geil. Also das sagt so viel aus. Ne?
Über die, absolut. Es ist ein Sonderstart und den hat er auch vollkommen, den hat er vollkommen zu Recht. Das ist der größte Fußballer unserer Zeit. Also mit dem größten Talent gesegnet. Cristiano Ronaldo ist gehört damit dazu. Der hat... Also, Ein Jota weniger Talent, dafür hat er...
Lothar? Hast du Lothar?
Ein Jota.
Achso.
Ja, weniger... Ja.
Ist das nicht der im Dschungelcamp
ein
war?
Oh Gott. Ja. Wie heißt der? Ja, genau. Ja, genau. Der hat doch so einen Morgengruß hat er doch gemacht.
Ja, genau.
Ja, aber zum Thema Gruß, er hat sehr häufig, sehr früh morgens schon gegrüßt und ist seine Runden gelaufen und hat einfach mal auf Verdacht 300 einarmige Liegestützen gemacht. Also Cristiano Ronaldo, der halt einfach nochmal einen anderen Ansatz hat, der einfach auch sehr viel getan hat, damit er da ist, wo er ist. Da ist Messi nochmal vom Talent her gesegnet. Und ich habe ihn in vielen großen Spielen gesehen und ehrlicherweise kann ich mir sehr schwer Barcelona ohne ihn vorstellen, aber es war klar, dass irgendwann der Moment kommen würde. Ja, also
ja, genau,
in zwei
aber nicht
oder
mit,
drei.
Aber
oder
nicht
vier.
Mit einem Abgang, ne?
Ja. Also nicht, dass der mit einem 2:8 aufhört. Das hätte ich ehrlicherweise nicht für möglich gehalten. Deshalb glaube ich, also Gemach.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Nein, da gehört
die Messi ist noch nicht gelesen. Oh, das Gott. Ist ein Sprüchefeuerwerk. Es mag daran liegen, dass ich noch unter Drogen gesetzt bin.
Ja, Wolf, was waren die Zähne? Ich weiß, ja, ich habe das Bild gesehen, mir ist jetzt noch schlecht.
Ich hatte gestern Abend wirklich eine unangenehme Zahngeschichte hinter mir, aber es ist leider noch nicht zu Ende.
Ja.
Das Werk ist noch nicht vollbracht. Ich hab,
der Künstler ist noch nicht fertig geworden. Nee, ist noch verhüllt, oder?
Ja, es ist. Du machst. Hab es mal.
Ja.
Ne? Es sind wirklich, also mit meinen Zähnen ist leider eine never-ending Story. Dementsprechend man sieht es mir nach, wenn ich den einen oder anderen schlechten Karlauer hier noch in die Runde bringe.
Das sollte ich mir mal erlauben. Wenn ich das gesagt hätte,
dann wäre der Fipsi Küster schon.
Da wäre Amok gelaufen.
Der wäre schon unterwegs zu dir.
Absolut. Da wäre mit seinen 3 Rotweinen und 4 Weißbier wäre sofort unter die Couch geüpft. selbst mit Peitschenhieben malträtiert.
Aber ich kann vielleicht tatsächlich noch eine ganz witzige Anekdote aus dem aus der Pressekonferenz mit dem DFB.
Wo wir gerade bei Anekdoten sind, ja.
Okay.
Ja,
genau. Virtuell natürlich alles mittlerweile auch schon Usus und gelebt.
Ja, und trotzdem ist es beim DFB ja immer noch was Besonderes, weil du denkst dir, wenn du hörst Deutscher Fußballbund, denkst du, ja, da ist das grüne Telefon mit der Wählscheibe.
Genau.
Fräulein, haben wir ein Amt?
Richtig, genauso. Fräulein Keller, ich würde gerne den Präsidenten sprechen. Ja, ich stelle sie mal durch. Ah nee, ich kann nicht durchstellen.
Er ist im Moment zu Tisch. Ja. Er speist mit dem Scheich. Was?
Es ist ja wirklich so, ne? Auch wenn du da in dieser DFB-Zentrale bist, das ist ja wirklich noch alles Anno Zwieback. Ne? Also da saßen sie dann auch, die 4 Herren auf dem Podium, wo man sich bei dreien gefragt hat, okay, müssen die da jetzt tatsächlich sitzen? Ich meine, es ist das erste Länderspiel nach, wie gesagt, 10 Monaten.
Ja.
Und dann sitzen auf dem Podium Friedrich Curtius, seines Zeichens Generalsekretär.
Ja.
Oliver Bierhoff, Sportdirektor DFB, zuständig für die Akademie und Frauen und Nachwuchs. Fritz Keller, seines Zeichens Winzer und Präsident. Ja. Und daneben Jogi Löw.
Ja.
Und der Einzige, der überraschenderweise Fragen beantworten musste, war der Bundestrainer.
Eine Frage noch an Herrn Curtius.
Ja, genau. Wie war das nochmal? Ja, also es ist halt schon auch ein Stück weit lustig und bezeichnend, ne? Dass dann, glaube ich, keiner sich die Blöße geben will, dort nicht zu sitzen.
Ja, aber es ist ja ein Verband. Also es hat ja dann auch einen gewissen Charme. Also da spielt ja dann auch Nostalgie mit rein. Es ist ja wie bei jedem Dorfverein. Da sitzen die hohen Herren sitzen vorne und einer spricht. Ja.
Genau, das ist wie beim SuS Kalkar auf der Jahreshauptversammlung. Da sitzt auch der Schatzmeister noch mit und der, ne? Absolut.
Ja.
Jedenfalls war es so, dass der DFB sich auch immer wieder mal was Neues einfallen lässt. Wir haben schon unter den Kollegen gewitzelt, ob das so ein bisschen das Ausschlussprinzip ist. Also aktuell sind es ja dann vielleicht 15, 20 Leute, die dann da zugeschaltet werden.
Ja.
Und gefühlt bietet der DFB jedes Mal ein anderes Tool an für diese Pressekonferenzen. Also mal ist es Blue Jeans, mal ist es Zoom. Blue Jeans ist der heiße Scheiß. Das hat Yogi eingeführt, tatsächlich. Okay.
Ja.
Hat auch wunderbar funktioniert, haben sie dann aber wieder geändert. dann war Zoom, dann war es Teams. Gestern plötzlich kam die Einladung Skype. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Musste ich erstmal wieder installieren. Weil, also ehrlicherweise, für so eine große Runde, also wenn du mal mit einem Kumpel irgendwie in Australien kommunizieren willst, dann schmeißt du vielleicht mal Skype an, aber das ist jetzt für so eine 30-Mann-Runde taugt, war mir jetzt nicht bewusst und den Kollegen offenbar auch nicht. Ja. Jedenfalls hatte dann
dass Skype bei Sky immer noch sehr erfolgreich genutzt wird.
Ist also, das so?
Ist, ja, ist mir durchaus nicht fremd.
Dann auch?
Weiß ich nicht, mit mehreren. Also ich hatte eine Dauerschalte in die Sendung Champions Corner am Tag vor dem Viertelfinale Bayern gegen Barcelona. Von der Dachterrasse runter in die Sendung hinein. Mit Skype.
Per Skype, ja. Hm? Skype, es geht ja auch weniger. Skype ist ja gut, aber als Skype als Tool für eine Konferenz mit 20, 30 Leuten.
Ja. Das ungeeignet. Eher ungeeignet.
Ja, eher ungeeignet, genau. Ja. Und jeder musste dann vorher seinen Skype-Namen und so schicken und dann rief einer der Kollegen.
Das ist mitunter ein Problem.
einer der Kollegen, ja, Journalisten sind ja auch, sind ja alles Technik-Honks. Das inkludiere ich mich durchaus auch. Ja. Und irgendeiner aus der Runde, du hast dann bei Skype ja einmal so einen Chat, wo du schreiben kannst und einmal diesen Call sozusagen, die Konferenz. So, und aus der Runde rief dann einer an und alle gingen dran. So, dann waren 17 Leute, waren verbunden, ne? Um 16 Uhr sollte die Pressekonferenz beginnen, 17 waren in dieser Runde.
Ja.
Und dann nebenbei wurde gechattet und der DFB erklärte, wie es dann jetzt funktioniert mit den Fragen, Eingangsstatement von Keller, dann kommt Yogi und danach könnt ihr eure Fragen stellen. Ich rufe dann hier immer auf im Chat, wer jetzt als nächster dran ist.
Ja.
Und dann rufen wir euch an und ihr werdet sozusagen virtuell dazugeschaltet und könnt eure Frage stellen.
Ja.
So, und dann kam irgendeiner der Kollegen kam dann auf die Idee und sagte, Moment, sind wir denn hier vielleicht gerade, wir sind ja alle schon in einem Call, sind wir denn jetzt hier überhaupt richtig oder ist dieser Call eigentlich völlig unnütz? Und dann haben sich alle irgendwie groß angeguckt und dann haben sich 15 Kollegen aus der Runde verabschiedet und sind quasi in die richtige gegangen. Und zwei Kollegen haben dann noch nach 10 Minuten, als Yogi schon talkte, noch gesessen, bis dann der eine schrieb, das war lustig, ich werde es da keine Namen nennen, aber im Chat zu verfolgen, wo der eine dann sagte, du, XY, sind wir eigentlich noch richtig? Ich sehe nur noch dich. Und dann schrieb der andere zurück, ja, irgendwas scheint schiefgelaufen. Ich sehe auch nur noch dich. Ja, und so kamen sie dann irgendwann auch in die Runde, die dann erstmal 10 Minuten ohne Ton lief, was auch schön war. Weil, also der Kollege Jens Grittner, der Pressesprecher des DFB, sprach schon. Wir sahen seine Lippen bewegen, aber keiner konnte hören. Technische Panne bei Skype und nach 10 Minuten ging es dann alles. Also es war spektakulär, wirklich. Das Aufgebot, wir haben schon drüber gesprochen, die Bayern werden geschont bis auf Sané und Süle, die ja jetzt aus einer langen Verletzung kommen.
Ja.
Und es gibt 3 Neulinge.
Gosens.
Hat's verdient, oder?
Finde ich auch. Ich finde den klasse, den Kerl. Ich finde ihn wirklich klasse. Also es ist ein toller Fußballer. Der ist mega torgefährlich. Ein Mann für die linke Seite, wo wir in der Nationalmannschaft sowieso nicht überbesetzt sind. Aber vor allen Dingen ist das ein klasse Kerl. Also das, was ich von hier aus beurteilen kann, das, was ich an Aussagen von ihm lese, das, was ich an Interviews von ihm lese, toll. Also die Nationalmannschaft kann sich freuen. Also auch die deutsche Öffentlichkeit kann sich freuen auf einen tollen Kerl, wirklich.
Und soll ich dir sagen, warum das so ist, Wolf?
Na?
Der kommt aus meiner Heimat.
Ja, ehemaliger Nachbar von dir, oder?
Na, ganz so nah nicht, aber es kommt aus Emmerich. Schönen Gruß an den Niederrhein. Das ist so 20 Kilometer gefühlt. Und die Niederrheiner sind natürlich per se erstmal gute, tolle Kerle. Das, das wollte ich an der Stelle nochmal platzieren.
Mir war jetzt nicht bewusst, dass die auch lustig sind.
Aber gute Fußballer.
Ja.
Ne? Das wollte ich. Tennisspieler weniger, Fußballer ab und zu.
Ja, Tennisspieler kommen aus der Ecke ja gar keine.
Da gibt's keine. Gosens hat's wirklich verdient. Wäre ja auch schon bei den abgesagten Länderspielen im März tatsächlich dabei gewesen. Dann hat Jogi ihn jetzt nominiert, weil er hat ja auch während der Corona, während den Geisterspielen sozusagen in Italien abgeliefert und auch in der Champions League.
Ja.
Auf der linken Seite sehe ich da auch durchaus Bedarf, von daher.
Ja. Also da hat er auch wirklich gute Chancen. Wenn der jetzt einigermaßen abliefert, ist er dabei.
100%. Kann das der neue Schmelzer werden?
Absolut. Also es kann der neue Schmelzer oder Hector oder Hövedes oder wen haben wir noch versucht? Auch Plattenhardt oder
Klostermann-Halstenberg,
je
nach Seite.
Ja, ne? Je nach Seite, schöne Aussage. Ja. Klostermann-Halstenberg, je nach Seite. Bei welcher Sportart? Wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Das Thema war Skype-Schalte, ich verstehe.
Ja, aber
pass auf, frag mich noch mal kurz, wie bist denn du zurückgeflogen? aus Lissabon.
Wie bist denn du eigentlich zurückgeflogen aus Lissabon?
Also wenn du mich jetzt so spontan fragst, wie ich zurückgeflogen bin aus Lissabon, kann ich dir sagen, mit dem Eisvogel.
Nicht dein Ernst.
Ah, sicher. Ja, sicher. Alter. Ja, sicher.
Das ist natürlich...
Nicht auf, ne? Mit.
Habt ihr gesprochen?
Ja, wir haben gesprochen.
Habt ihr über den Podcast gesprochen?
Auch das.
Habt ihr über eine mögliche...
Demaskierung? Nein.
Nein. So weit hast du dich nicht getraut zu gehen.
Nein. Ich wollte nicht, dass er wegfliegt.
Ja, aber schön. Also ihr hört,
ich habe ihm zugepiept, kleiner Freund, verweile noch.
Jetzt wird's poetisch. Ja. Jetzt wird's poetisch. Also ihm geht's gut. Er es gibt ihn noch. Ihm geht's gut und er ist.
Er freut sich über jede Folge.
Wollte sagen, er brennt darauf, die neue Folge zu hören und irgendwann wird auch dieses Geheimnis tatsächlich gelüftet werden. Ja. Die letzte Person, über die ich noch
das sprechen wollte... Es wird für Verwunderung und Ernüchterung sorgen. Um
ist Florian Neuhaus. Eine ganz interessante Personalie, wie ich finde. Ich würde jetzt Oliver Baumann mal vielleicht außen vor lassen, weil ich glaube, der wird nicht allzu viele Länderspiele noch dranhängen dann zukünftig. Das ist eher der Tatsache geschuldet, dass Neuer und Ter Stegen aktuell nicht am Start sind.
Ja, aber der hat, also wenn der irgendwo eine Klausel drin hat, dann klingelt es nochmal, ne?
Da klingelt es richtig, absolut.
Also,
absolut.
Der war Freiburg, ne?
Ja.
Freiburg-Hoffenheim?
Ja, genau.
Möglicherweise. Also, da muss man nochmal ins Kleingedruckte bei den Verträgen gucken, ob da nochmal ein namhafter, siebenstelliger Betrag fällig wird, jetzt, wo er Nationalspieler wird.
Und da gibt es vielleicht sogar irgendeinen kleinen Amateurclub.
Das hat ja Barcelona, und ich höre jetzt auch gleich auf, aber das hat Barcelona. Das hat der Barcelona nochmal die Krone aufgesetzt. Dass Barcelona an Liverpool für Coutinho nochmal 5 Millionen on top bezahlen muss. Bitte, der erst mit 2 Toren den Club gedemütigt hat, der 145 Millionen für ihn ausgegeben hat. Dann wird er mit einem anderen Club Champions League-Sieger und ist nochmal 5 Millionen Euro teuer geworden. Der kostet jetzt 150 Millionen. Alles in allem. Ja.
Das stimmt, du zahlst eigentlich nochmal die 5 Millionen dafür, dass er dich gerade aus der Champions League
geschossen hat. Also sie müssen Messi loswerden, damit sie sich Coutinho leisten können. Ein verrücktes Geschäft. Baumann Neuhaus.
Wollen wir die Dings noch machen, Wolf? Neuhaus?
Ja, hochtalentiert, wirklich. Auch ein guter Junge. Ich finde ein super, man sagt ja heute so neudeutsch Box-to-Box, ein Box-to-Box-Player.
Kannst du das nochmal übersetzen?
Ein moderner, ein 16er-zu-16er-Spieler.
Ja.
Nein, torgefährlich, zweikampfstark, also so ein moderner Mittelfeldspieler, der sowohl verhindern als auch unterbrechen, als auch aufbauen, als auch finishen kann, vollenden kann.
Was man ihm, wenn man ihn sieht, nicht sofort zutraut.
Absolut,
ne?
Aber wenn der jetzt auch anfängt, Handeltraining zu machen, dann heißt er bald Goretzka. Vielleicht. Aber es ist ein ähnlicher Spielertyp, ne? Es ist ein ähnlicher Spielertyp, deshalb ihn mal dabei zu haben, finde ich toll. Ja.
Ja, finde ich auch. Passt gut rein. Ist auch so ein typisches DFB-Eigengewächs, ne? Irgendwie durch alle Jugendnationalmannschaften immer dabei gewesen, immer solide, nie besonders negativ aufgefallen. Logischer Schritt, dass der irgendwann mal den Sprung packt. Und ich meine, die Konkurrenz im Mittelfeld ist natürlich durchaus groß.
Ja.
Aber das ist so ein Typ, glaube ich, das kann einer werden, wo ich sage, dem traue ich zu, nächstes Jahr einer der Überraschungskandidaten im Kader zu sein, wenn die Entwicklung so weitergeht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also auch perspektivisch vollkommen zu Recht die Nominierung. Das sehe ich so. Das sehe ich auch so. Ja.
Ein wunderbares Schlusswort, Wolf. du gibst dem Bundestrainer recht.
Ich gebe ihm recht.
Zumindest was Neuhaus angeht. Bei Müller halten wir fest, gibst du ihm nicht recht.
Nee. Aber muss ich auch nicht. Also ich finde das vollkommen in Ordnung und das ist, der macht das schon. Also Ja, so.
Vielleicht werden wir in der nächsten Folge verkünden, wohin Lionel Messi wechselt. Vielleicht sprechen wir bis dahin nochmal mit dem Eisvogel, mit Fipsi Küster und mit Jogi Löw. Und vielleicht auch mit Friedrich Kurzius, der
vielleicht sitzt der da immer noch sitzt und auf Fragen wartet. Wir werden ihm eine stellen. Zum Beispiel, wie geht es Ihnen? So, ich muss jetzt auch los.
Also, du musst auch los,
Wolf. Wir können ja nicht den ganzen Tag hier Blödsinn reden. Das ist, es war ein tolles Turnier in Lissabon. Nochmal herzlichen Dank an unfassbar viele Zuschauerreaktionen, die es gab, in überwältigender Weise positiv. Das ist ein gutes Gefühl einfach. Also das möchte ich nochmal sagen. Das ist schön. Auch die wenn du dann auch, oder ich, der ich dann auch die Zeit habe, mich dann, oder hatte, mich damit so ein bisschen intensiver zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, weil du ja eigentlich nur für das Turnier und nur für die Übertragung eben dort bist.
Und für den Podcast.
Und für den Podcast, logischerweise. Sehr, sehr, sehr geil. Vielen, 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 vielen Dank nochmal für die tollen Reaktionen. Das war mega. Das
bleibt für immer. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich habe nur einen Wunsch, vergiss diesmal nicht zu sagen, bitte bleiben Sie sportlich.
Ja, das war auch, oh Gott. Ja, das war Wahnsinn. Das war gegen Lyon, ne? Ja.
Ich wünsche euch was. Ich wünsche dir was, Wolf.
Ich euch auch. Bleiben Sie sportlich. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.